Hallo Christian, wir sprechen heute, habe ich gehört, über tatsächlich nicht eine meiner Lieblingszivilisationen, aber doch eine, die es ja eigentlich sein müsste. Denn mit keiner anderen Zivilisation kann man ja so gut meiner Lieblingsbeschäftigung in diesem Spiel nachgehen. Weißt du, wovon ich rede?
Boomen?
Felder bauen. Es kommt aufs Gleiche hinaus, aber ja.
Da hast du recht.
Wir sprechen natürlich über die Teutonen. Aber bevor wir über die Teutonen sprechen, sprechen wir noch kurz über uns. Denn wie immer hier der kurze Aufruf, wenn euch gefällt, was wir hier tun, guckt auf Steady vorbei. Da könnt ihr uns nämlich bei einer unserer weiteren Lieblingsbeschäftigungen unterstützen, dem Podcasten, indem ihr uns in Form von Geld zeigt, dass ihr das gut findet, was wir hier tun und uns ermöglicht, unsere weiteren Stretch Goals zu erreichen. Gerade diese Folge hier, die wird ja tatsächlich schon gar nicht mehr von uns geschnitten, sondern von jemand anderem. Oh, das steigert jetzt hier hoffentlich nicht den Druck. Es tut mir leid.
Wenn die Leute dann merken, oh, das ist ein viel besserer Schnitt.
Ja, genau. Was ich damit sagen möchte, ist, diesen Monat wird es eine Folge mehr geben als sonst und das nur dank unserer fleißigen UnterstützerInnen. Wenn ihr da auch dazu gehören möchtet, findet sich der Link dafür in der Folgenbeschreibung. Für alles andere rund um den Podcast schaut gerne auf unserer Homepage www.startthegamealready.de vorbei. Auch der Link in der Folgenbeschreibung. Und mein ganz besonderes Anliegen, auch auf Discord könnt ihr kommen. Da könnt ihr mit uns und anderen über alles rund um den Podcast und auch die Teutonen und wie viele Farms man mit ihnen denn nun wie schnell platzieren kann, besprechen. Ich freue mich sehr darauf.
Ja, die Unterstützung über den Podcast ist ja quasi der Tutenboom für unseren Podcast, ne? Die helfen uns beim Boomen.
Genau, das stimmt. unsere persönliche Wirtschaft hier wird durch euch gebufft. Noch haben wir keinen sonderlich großen Wirtschaftsbonus, aber wir arbeiten daran.
Kommt alles mit der Zeit.
Genau. So, dann reden wir mal über sie, über die Teutonen. Eine Zivilisation, die eine Überschrift hat in den diversen Tech-Trees, die sich schon wieder unterscheidet, je nachdem, ob man auf die deutsche oder auf die englische Variante guckt. Die englische sagt, es ist eine Infanterie-Zivilisation und die deutsche Variante sagt, es ist ein unberittenes Volk. Was jetzt ein großer Unterschied ist, kann man drüber streiten. In jedem Fall würde ich dem wie so oft widersprechen wollen, denn auch die Teutonen sind eine Zivilisation, mit denen man eben aufgrund ihrer starken Wirtschaft sehr gerne mal auf Kavallerie geht. Aber die Teutonen können eigentlich sehr viel Unterschiedlicheres, was ihnen aber für mein Empfinden einen sehr klaren Charakter gibt.
Das würde ich genauso sehen. Kavallerie und Infanterie stehen ganz klar im Fokus. Und man muss auch dazu sagen, es gibt halt mit den teutonischen Rittern die eine ikonische Einheit aus unserer aller Kindheit, die als die stärkste Einheit des Spiels gilt und die unbesiegbar ist, was natürlich jeder professionell spielende Mensch sofort lachend abtun würde. Aber zu unseren alten Zeiten, da gab es sowas wie Micro nicht. Da hast du 100 von denen gebaut und dann hast du 100 andere Einheiten, hast die aufeinander zurennen lassen und hast immer gewusst, der teutonische Ritter wird einfach alles vernichten. Und ich glaube, das ist etwas, das dieser Zivilisation noch viel mehr zu einer Identität, zu so einer Art Legacy verholfen hat.
Genau, aber gehen wir mal die Boni so der Reihe nach durch, was wir da haben, bevor wir uns nachher noch die Unique Unit, den ikonischen Deutschritter, genauer angucken. Fangen wir mal mit dem Wirtschaftsbonus an, den ich ja schon angeschnitten habe jetzt. Die Farms der Teutonen kosten ganze 40% weniger Holz. Und das ist, wie ich finde, einer der stärksten, wenn nicht gar der stärkste Eco-Bonus im ganzen Spiel. Zumindest so langfristig finde ich die teutonische Wirtschaft einfach unfassbar stark, weil man mit denen einfach früher Felder rauskriegen kann und langfristig weniger Villager auf Holz braucht, um eben die gleiche Anzahl an Feldern aufrechterhalten zu können. Und er hat noch einen zweiten Vorteil, die Teutonen sind bei der aktuellen Meta im 1v1 eine super Zivilisation für schnelle Archer-Eröffnungen, weil man so viel Holz spart.
Was ein sehr interessanter Take auf diese Zivilisation ist, aber du hast natürlich recht, so kann man das auch sehen. Es ist vor allen Dingen ein Bonus, der dafür sorgt, dass die Nahrungswirtschaft zu Spielbeginn so smooth ist wie mit kaum einer anderen Zivilisation. Wir hatten, glaube ich, in der Feudalfolge aus unserer Strategiereihe darüber gesprochen, wie wichtig Early Farms sind, wenn man ein Scout-Opening macht, damit man dauerhaft Scouts produziert, während man auch Villager produzieren möchte. Und das ist so ein Knackpunkt, ne, mit den frühen Uptimes und 18 Pop, 19 Pop hochzuklicken und dann auch noch das Holz zu haben, um Farms zu platzieren und all das hinzubekommen, ist gar nicht so einfach. Und ich meine, mit einem Discount von 40%, das heißt, dass die Farms fast die Hälfte nur kosten, ist das so viel einfacher. Du kannst fast schon 1,5 Farms für 2 placen und das ist sehr dankbar für alle Leute, die ihre Build-Orders nicht perfekt spielen, sondern die immer ein bisschen Idle-Time drin haben oder bei denen die Villager nicht perfekt gelaufen sind, um eine gewisse Erleichterung mit hineinzukommen und dann diese starken, schnellen Uptimes spielen zu können.
Ja, dieser Bonus fühlt sich, wie du gesagt hast, gerade am Anfang der Feudalzeit unfassbar stark an, wenn man so viele Farms bauen kann, wie man das sonst einfach nicht gewohnt ist und auch dementsprechend schnell viel Nahrung drin hat. Der hat noch einen weiteren Vorteil, finde ich, vor allem auf Arena, wo es ja auch mit schnelleren Uptimes und wenn man dann boomen möchte, sehr darauf ankommt, wie viel Holz man nun über hat für weitere Towncenter, eventuell dann auch ein Kloster für Ställe, um ein bisschen um Map-Control zu kämpfen. Und auch hier, wenn man mehrere Towncenter dann noch tatsächlich benutzen möchte, braucht man entsprechend Farms. Mhm. Und die Teutonen sind eine Zivilisation, die sich das super gut leisten können, schnell auf mehrere TCs zu kommen, weil sie zunächst mit den Anfangsfarms schon Holz gespart haben, dann eher das nächste Towncenter bauen können und auch hier direkt wieder Holz sparen, wenn man dann die 5-6 Farms baut, die man braucht, um aus dem Towncenter auch produzieren zu können.
Ja.
Auf der anderen Seite ist aber auch das ein Bonus, bei dem immer so ein bisschen das Risiko besteht, dass man ihn nicht ausnutzt. Also ich werde jetzt, ist mir letztens aufgefallen, so Boni öfter mal mit den Römern vergleichen, weil die einfach gerade ein perfektes Beispiel für einen Eco-Bonus sind, für den man genau gar nichts tun muss, weil einfach all deren Villager effektiver arbeiten. Während hier muss man die Farms dann halt auch noch tatsächlich platzieren. Und das ist, finde ich, ein Skill und das merke ich tatsächlich. Ich habe das am Anfang so ein bisschen ironisch gesagt, meine Lieblingsbeschäftigung im Spiel ist Felder platzieren. Aber so blöd das klingt, ich glaube, das ist eine meiner großen Stärken, dass ich wirklich ziemlich konsistent Felder bauen kann, gerade so im Early- und Mid-Game, wenn ich genug Holz dafür habe. Und dass meine Wirtschaft halt tatsächlich vorantreibt gegenüber all denjenigen, die das nicht ständig im Blick haben, immer mal zu gucken, ah, schon wieder 60 Holz. Und das Gleiche gilt halt bei den Teutonen, man muss es dann auch tatsächlich machen. Denn wenn man einfach nur das Holz floatet, wie das ja auf niedrigerem Level dann öfter mal passiert, hat man auch von diesem Bonus jetzt nicht so viel.
Ja, man kann generell mal überlegen, was genau es einem eigentlich bringt, dass man die Holzkosten spart mit so einer Farm. Also 40% Abzug von 60 Holz, was eine Farm kostet, sind ja dann irgendwie sowas wie 35 Holz oder so, die man für eine Farm ausgibt statt den 60. Das heißt, du hast 25 Holz gespart, sagen wir mal, so grob überschlagen. Was machst du damit? Du könntest sagen, ich mache mehr Farms. Das heißt, die Food-Eco wird ganz stark gepusht. Du könntest sagen, ich brauche einfach weniger auf Holz und diese Villager machen in der Zeit etwas anderes. Wohlgemerkt, beides gleichzeitig geht nicht, weil mehr Farms bedeutet ja auch wiederum schon ein höheres Holzinvestment. Dann darf man sie nicht einfach von Holz abziehen. Was würdest du sagen, wie nutzt man diesen Bonus am effizientesten?
Indem man so eine Mischung daraus macht, die irgendwie was Drittes ergibt. Und zwar nicht unbedingt mehr Farms, und auch nicht unbedingt durchgängig weniger auf Holz, sondern ich glaube, das große Stichpunkt ist einfach früher Farms. Wirst am Ende wahrscheinlich bei einer Build-Order, die du mit den Teutonen machst, sagen wir jetzt mal Scouts into Knights, ähnlich viele Farms haben wie dein Gegner auch, wenn du hochklickst. Der Unterschied wird nur sein, dass du deine ganzen Farms nach vorne versetzt alle früher gebaut hast und die ganzen Villager schon mehr Zeit hatten, von diesen Farms auch wieder Nahrung runterzuholen, sodass du nicht nachher mit einer Holzersparnis oder mit unbedingt mehr Farms ins nächste Zeitalter kommst, sondern du wirst einfach entweder früher hochklicken können, weil du ja schon länger mit mehr Villager Nahrung sammelst, oder du wirst einfach sehr viele mehr Ressourcen dann zur Verfügung haben, wenn du es zum gleichen Zeitpunkt machst. Ich glaube, das Holzersparnis selbst oder auch die Option, tatsächlich mehr Farms zu bauen, ist weniger der große Punkt als dass man einfach die gleiche Anzahl an Farms früher haben kann.
Mhm. Ich habe den Eindruck, und das habe ich letztens, als ich Teutonen gespielt habe, auch tatsächlich mal aktiv probiert und ganz gut durchsetzen können, ist, dass zu Spielbeginn kannst du dir durchaus leisten, einen weniger auf Holz zu haben und einfach trotzdem die gleiche Anzahl an Farms zu haben. Und später wirst du einfach früher mehr Farms haben, also in der Ritterzeit vor allen Dingen, als der Gegner es hat, weil du es dir besser leisten kannst. Dass es sozusagen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Spiel einen unterschiedlichen Effekt haben kann, der Bonus. Ich habe auch schon bemerkt, dass Leute, die gerne Teutonen picken auf Arabia und das sehr boomy und mit Night Olens und sowas spielen, dass die das zusätzliche Holz, das sie sich sparen, auch in Form von Mauern investieren. Dass die einfach viel früher ihre Base wallen, als es üblicherweise möglich wäre, wenn man zum Beispiel ein aggressives Opening mit 18 Pop oder so mit den Teutonen macht.
Ja, das ist natürlich auch eine super Option. Gerade wenn man dann wirklich direkt von vornherein sich vornimmt, den Bonus auszunutzen, um richtig zu boomen und dann auch mehr Platz einfach benötigt zum Farmen. Und vor allem im Feudal Age, wo man dann noch nicht weitere TCs baut und so, den Platz ja auch irgendwie sichern muss, dann ergeben auch die frühen Palisaden sehr viel Sinn. Palisaden sind ja sowieso in der Feudalzeit nach wie vor super stark. Und wenn man sich's leisten kann, früh gewallt zu sein, dann spricht da nie etwas gegen im Grunde. Und die Teutonen können sich's einfach leisten, ja. Mhm. Ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, der auch so generell in die Spielweise dieser Zivilisation, die wir jetzt wahrscheinlich so über die nächsten Minuten noch herausstellen werden, ziemlich gut hineinpasst.
Ja, naja, ich würde mal ein Wort in den Raum werfen, das so aus der reinen Zivilisationsbeschreibung gar nicht so richtig heraustritt, aber etwas ist, was ich mit der Zivilisation schon seit Beginn des Spiels, seitdem ich das Spiel spiele, verbinde. Und das ist die Tatsache, dass die Teutonen eine unfassbar gute defensive Zivilisation sind. Denn sie haben eigentlich alles, um sich hervorragend zu verteidigen.
Die Byzantiner haben es in ihrer Beschreibung stehen, die Teutonen aus irgendeinem Grund nicht. Dabei fände ich es viel treffender als die Beschreibung Infanteriezivilisation.
Ja, geht mir auch so. Und da können wir ja übergehen zum nächsten Bonus. Welchen der vielen wollen wir uns denn aussuchen, um zu zeigen, wie defensiv sie sind? Vielleicht mal einen ganz witzigen, nämlich, dass die Tex Murder Holes und Herbal Medicine kostenlos sind. Das heißt, sobald man in die Ritterzeit kommt, hat man diese Technologien. Murder Holes ist die Technologie, mit der ja Castles und Türme und sowas kein Minimum Range mehr haben. Das heißt, auch auf Einheiten schießen können, die zu Fuße des Gebäudes stehen. Und Herbal Medicine ist die von Tato so hoch verehrte Technologie aus dem Kloster, die dafür sorgt, dass Einheiten, die in Burgen einquartiert sind, dass sind die eben viel schneller Burgen geheilt werden. Und in Türmen, ja.
Und Towncentern.
Auch in TCs, und wirklich?
Ja, yeah, es müssen nur Einheiten sein, die irgendwo eingarnisoniert sind, egal wo.
Du meinst einquartiert? Ja.
Auch das, ja.
Sollen wir jetzt mal durchgehen? Wo kann man denn einquartieren? Man kann einquartieren in Towncentern, in Türmen und in Burgen. Castles.
Und das Donjons und Kreposts.
Okay, das sind ja alles Variationen von Türmen.
Und Khmerhäuser.
Khmerhäuser heilen aber nicht. Das weiß ich.
Ja. Außer wenn du, nein.
Einfach nein. So, und das sind natürlich defensive Upgrades. Also das Heilen jetzt nicht unbedingt in erster Linie, aber gerade Murder Holes kostenlos zu haben, ist schon eins. Murder Holes ist so ein Upgrade, das ist ja immer leicht belächelt als unnötiges Upgrade. Es gab schon ein paar Spiele, wo ich Murder Holes echt gerne erforscht habe, um ein Haufen von Eagles, die auf meine Burg einschlagen, oder riesige Mengen von Longswords, die auf meine Burg einschlagen, dann vernichten zu können.
Ich muss sagen, Murder Holes ist so ein Upgrade, das habe ich früher ganz oft panisch noch irgendwann geklickt und mittlerweile nur noch sehr, sehr selten. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich meine Castles anders platziere. Früher war ich auch so der, so, ich gehe jetzt ein Forward Castle bauen Typ. Und das habe ich mir aber sehr stark abgewöhnt. Ich baue nur noch Castles, wenn ich mir sicher bin, die hochzukriegen. Und wenn das der Fall ist, kämpft man auch meistens nicht direkt drunter.
Ganz böse, Felix, hier gleich einen wunden Punkt aufzumachen, meine größte Schwäche hier zu benennen.
Ich hab das nicht mit dir in Verbindung gebracht. Ich habe gesagt, dass meine Erfahrung angeht.
Nein, du hast natürlich recht. Und das ist ja auch der Grund, weshalb das eigentlich ein Upgrade ist, dass die Pros sehr selten erforschen.
Aber es ist trotzdem immer cool, das einfach zu haben.
Es ist gut, das zu haben.
Tatsächlich.
Ja. Absolut. Genau.
Ein weiterer Bonus, der auf den ersten Blick auch defensiv klingt, ist, dass Türme doppelt so viele Einheiten wie normalerweise einquartieren können. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, es klingt erstmal defensiv. Türme sind ja ein Gebäude, mit dem verteidigt man sich. Das stellt man daheim an sein Gold und dann kann man da seine Villager in Sicherheit bringen. Oder man geht einfach mit 10 Villagern nach vorne und stellt es ans gegnerische Gold und nimmt dem das weg. Das ist nämlich auch eine super tolle Strategie, die man mit den Teutonen spielen kann. Ein teutonischer Tower Rush ist genau aus diesem Grund auch besonders stark. Einfach weil man mehr Villager in den Turm packen kann und die dann tatsächlich auch alle daraus schießen können. Was dafür sorgt, dass es sehr, sehr schwierig ist, auf der einen Seite dagegen anzukämpfen, wenn man von einem Teutonen getowerrushed wird, der eben so viel investiert. Und auf der anderen Seite aber nahezu unmöglich ist, einen Teutonen zu towerrushen, weil der natürlich immer, wenn er sich in seiner eigenen Basis dann mit Türmen verteidigt, wahrscheinlich 10 Villager da außen rum stehen haben wird. Und dann mal noch gegen diesen Turm zu kämpfen, na viel Spaß.
Das ist das große Problem. Jetzt muss man dazu sagen, ein Tuten Tower Rush mit 10 Villagern ist, auch wenn es extrem stark klingt, echt unwahrscheinlich. Es wird super selten gemacht. Schlichtweg, weil zum Zeitpunkt des Tower Rushs hat man ungefähr 20 Villager und wenn die Hälfte der Eco nach vorne rennt zum Gegner und idle ist und danach nur noch Türme baut, hat man quasi nur noch 10 Villager zu Hause. Klar, man ist im Grunde immun gegen Raids, weil sich wahrscheinlich alles in der Nähe vom TC befindet. Andererseits hat man auch keine Wirtschaft, um etwas anderes zu machen, außer Türme zu bauen. Man muss ja dazu sagen, wenn der Tuten Tower Rusher mit 10 Leuten Tower rusht, 10 Leute davon die Türme bauen und dann 3 oder 4 weitere Stein sammeln, gibt's nur noch 6 Wills, die irgendwas an sinnvoller Eco machen. Also das ist so eine all-innige Strategie, dass man sie eigentlich kaum sieht.
Ja, aber du musst ja eigentlich nicht mal 10 nehmen. Du kannst ja auch 7 oder sowas benutzen. Und dann repariert einer davon angenommen mal die Hälfte der Zeit. Und dann hast du aber trotzdem noch einen Villager mehr in deinem Turm als dein Gegner.
Ja, genau. Also man schickt dann später im Laufe der Feudalzeit dann weitere Villager auch nach vorne, um vielleicht auch die weiteren Türme so stark zu machen. Es muss nicht gleich der erste Turm mit 10 Villagern gebaut werden.
Ja, ich glaube, einen kleinen Vorteil, wie gesagt, mit einem Villager oder 2 mehr würde ich mir schon mitnehmen, wenn man das hat. Aber wie du sagtest, direkt alle 10 mitzunehmen, das lähmt halt die eigene Wirtschaft mit Sicherheit sehr viel mehr, als dass man Schaden beim Gegner anrichtet.
Ja. Und jetzt hast du diesen Bonus ja in der offensiven Form klar herausgearbeitet. Es ist aber dennoch auch ein defensiver Bonus. Insofern als, das haben wir unter anderem in unserem Strategie-Podcast zu Türmen besprochen, die Türme ja auch defensiv in der eigenen Eco gebaut werden können, um beispielsweise Villager vor Raids zu schützen. Üblicherweise macht man das eher mit Castles, weil da so viele mehr Villager reinpassen oder mit TCs. Die Teutonen können das ein bisschen steingünstiger machen, indem sie Türme bauen, weil dort halt immer 10 Villager reinbauen. Insofern ist das auch ein ganz guter Schutz für die eigene Wirtschaft.
Ja, das ist dann tatsächlich was, was man nicht nur benutzen kann, um in Sicherheit zu bringen, sondern man kriegt dann dementsprechend auch weniger Idle Time insgesamt, weil natürlich dieser Turm auch innerhalb von kürzerer Zeit dann all diejenigen Einheiten, die gerade zum Raid durch die eigene Basis laufen, schneller klein kriegt. Und zwar dank den kostenlosen Murderholes auch dann, wenn die schon direkt unterm Turm stehen.
Mhm. Ja, sehr guter Punkt, stimmt.
Insofern fügt sich das alles hier ganz gut zusammen. Also die Teutonen können mit ihren Burgen und Türmen sehr, sehr gut auf ihre eigene Wirtschaft aufpassen. Und wir haben ja auch schon herausgestellt, die teutonische Wirtschaft ist ziemlich stark dazu. Das alles führt halt dann hier zu einer insgesamt ziemlich defensiven, aber wirtschaftlich super starken Zivilisation. Wir haben noch einen weiteren Bonus, den man sehr ähnlich zum Turmbonus einsetzen kann, nämlich das Town Center auch mehr Plätze für Einheiten oder Villager bieten, die da rein können, nämlich 10 weitere. Bedeutet auch hier auf der einen Seite, man kann mehr Villager in Sicherheit bringen, wenn man daheim angegriffen wird. Diese mehr Villager können die Angreifer auch schneller töten. Das bedeutet auf der anderen Seite aber auch, wenn man jetzt mit seinem Town Center nach vorne geht zu einem TC-Drop, hat man auch da dann potenziell 10 weitere Pfeile schießende Villager drin, die ein gegnerisches Town Center schneller kaputt kriegen, sodass es genau wie gegen Perser auch gegen Teutonen nie Sinn ergibt, sich jetzt mit dem Town Center anzulegen.
Wer gewinnt, wenn ein Perser den Teutonen TC droppt?
Der Perser.
Nach wie vor, ne? Die mehr Lebenspunkte sind in dem Fall einfach key, weil der Teutone rein investieren muss, während der Perser nicht investiert.
Ja, genau. Einerseits das und andererseits verschießt der Teutone ja nicht ganz doppelt so viele Pfeile, oder?
Da fragst du den Falschen. Glaub mir, ich möchte nicht solche Strategien in irgendeiner Form gutheißen, also weiß ich so wenig, wie es geht darüber. Nein, ich weiß es wirklich nicht.
Ich meine, dass du am Ende immer noch nicht doppelt so viele schießt, was bedeutet, dass du nicht mal den Bonus wettmachst und du müsstest dann aber trotzdem noch mehr Villager da rein investieren. Insofern passt das alles vorne und hinten nicht für die Teutonen. Die Perser bleiben da schon die Könige des TC-Drops.
Genau, aber wie du sagst, im Grunde ist, man möchte Teutonen nicht TC droppen. Die einzige Sith, mit der man sowas machen würde, wären ja eigentlich die Perser. Und in dem Fall geht es dann halt wohl immer noch, aber es ist halt alles andere als vorteilhaft. Der Teutone kann dadurch, dass er diese 10 extra Wills hat, die ins TC kommen, aber sich nicht nur vor TC-Drops gut schützen, sondern eben auch da wieder einfach mehr Villager in der eigenen Wirtschaft, wenn man geradet wird, in Sicherheit einquartieren.
Genau. Und damit kommen wir mal zum letzten Bonus. Und das ist einer, den finde ich, der macht die Teutonen ganz besonders aus auch noch, neben dem Farbenbonus. Das ist für mich so der, der ihnen mehr Charakter noch gibt. Und zwar bekommen die Baracken- und Stalleinheiten im Castle und in der Imperialzeit jeweils plus 1 Nahkampfrüstung, was ihre Baracken- und Stalleinheiten super tanky macht. Also die halten unfassbar viel aus dadurch, wenn man natürlich die entsprechenden Schmiede-Upgrades noch gleichzeitig erforscht und gewinnen im Grunde gegen alle gleichartigen Einheiten erstmal. Also ein Teutone-Ritter gewinnt gegen diverse andere Ritter und das gleiche gilt eben auch für die Longswords oder die Pikes. Das finde ich besonders charakteristisch, weil den Teutonen eben dafür auf der anderen Seite Husbandry fehlt. Das heißt, die Stalleinheiten von denen sind ziemlich langsam im Vergleich zu denen anderer Zivilisationen, halten dafür aber auch super viel aus. Und wenn ich meine super viel, dann meine ich wirklich ganz extrem viel. Ich hatte vor kurzem ein Spiel, wo ich Malier gespielt hatte gegen Teutonen. Und es haben Malier ja mit Farimba und Kamelen einige Optionen, wo man sagen könnte, ja, die müssten doch den Teutonen trotzdem noch ganz gut Schaden machen können. Und es hat sich absolut nicht so angefühlt. Ich habe mich einfach wehrlos gefühlt gegen das, was die Teutonen an Armee aufs Feld bringen konnten. Irgendwie dachte ich, die einzige Option, die ich hier letztlich habe, wäre irgendwie Geschwindigkeit auszunutzen. Oder ich hätte im Castle Age einfach auf Crossbows gehen müssen, um das zu beenden. Aber selbst die Malier, die ja kavalleriemäßig extrem gut ausgestattet sind, fühlen sich super schlecht an gegen diese gebufften Einheiten. Und das gleiche gilt natürlich auch für die Infanterie, wo die Teutonen ja mit ihren voll geupgradeten Champions dann noch mit plus 2 Nahkampfrüstung auch kaum klein zu kriegen sind.
Ja, das ist halt wieder einer dieser vielen defensiven Boni, die sie so stark macht. Die zusätzliche Rüstung ist, glaube ich, etwas, die vor allen Dingen eben dadurch, dass wenn man Teutonen im Nahkampf gegen andere Melee-Einheiten spielt, so stark ins Spiel kommt. Und das ist etwas, das gerade in den Händen von AnfängerInnen, glaube ich, sich extrem stark anfühlt, weil da halt wenig Micro involviert ist. Da ist jedes bisschen Rüstung extrem viel wert. Ich hatte auch gerade erst wieder ein Spiel mit den Teutonen gehabt und da durfte dann Kavallerie auf Kavallerie treffen und ich bin da in einen Kampf gegangen, an dem ich gedacht habe, das könnte jetzt aber ganz schön übel für mich werden. Und ich habe den so haushoch gewonnen, das hätte ich niemals gewinnen dürfen, obwohl wir gleiche Upgrades hatten, bis auf, dass ich halt noch diese zusätzliche Rüstung hatte. Und ja. Das war noch in der Ritterzeit, das war nur eine Rüstung extra. Und trotzdem war das so stark bemerkbar.
Ja, die Teutonen sind, was ihre Armee angeht, durch diesen Bonus und das Fehlen von Husbandry so unter den Nahkampfzivilisationen das, was die Briten unter den Fernkämpfern sind. Einfach diese extrem langsamen, aber gefühlt unaufhaltbaren Pushes, wo nur massig Mobilität gegen hilft. Genau das kontert Teutonen in vielen Fällen, aber dazu gleich mal noch mehr. Auf der anderen Seite aber, wenn man so einen Push zustande kriegt, der dann mit Belagerungswaffen entsprechend unterstützt wird, dann sind die Teutonen im Nahkampf wirklich kaum aufzuhalten. Auch die Helps von denen, die sterben ja gegen Kavallerie noch weniger als die von anderen Zivilisationen, weil auch die da noch mehr aushalten, teilen dann umso öfter noch ihren Bonusschaden aus. Es fühlt sich alles nicht gut an, wenn man gegen Teutonen versucht, im Nahkampf anzutreten. Man muss wirklich irgendwie versuchen, die trotz ihrer defensiven Boni einfach zu Tode zu raiden. Mhm. Oder man muss es im Fernkampf mit denen aufnehmen. Und das ist eben dann der Punkt, an dem die Teutonen so ein bisschen an ihre Schwäche kommen. Sie haben keinen Arp-Upgrade, sie haben keinen Bracer. Dementsprechend sind auch die Skirmisher nicht allzu gut ausgerüstet. Und vor allem eben haben sie ohne Husbandry ein riesiges Problem damit, mit Kev-Archern umzugehen. Und deswegen gibt es so manche Zivilisationen, wo es sich dann auf Teutonenseite trotz riesig viel Rüstung und sowas auf einmal sehr frustrierend anfühlt, weil man so einer Gruppe von Kev-Archern einfach niemals hinterherkommt.
Genau. Jetzt hattest du vorhin schon angekündigt, dass das das letzte Bonus ist, aber einen Bonus sollten wir kurz noch erwähnen. Den gibt's auch noch. Das ist nämlich, dass die Mönche aus doppelter Entfernung heilen können, was ja bei einer Kavallerie-Zivilisation besonders wichtig ist, weil ja meistens Kavallerie-Einheiten geheilt werden und die Mönche haben es dann ein bisschen einfacher, mit dem Haufen an Rittern zurechtzukommen und denen hinterherzulaufen. Jetzt hast du mehrfach ja in den Vordergrund gerückt, dass ihnen Husbandry fehlt und dass sie so eine langsame Zivilisation sind. Und ich finde, das ist auch etwas, das ihnen eine starke Identität gibt, dieses Langsamsein. Ja. Und in 1v1s ist das noch so eine Sache, wo ich finde, das geht noch. Es kommt natürlich auf die Map an, aber es ist noch in Ordnung. In Multiplayer-Spielen oder in Teamspielen besser gesagt, habe ich den Eindruck, dass mich manchmal diese Geschwindigkeit so ein bisschen um den Verstand bringt, weil ich einfach merke, dass der gegnerische Kavalleriespieler so viel schneller ist als ich. Der kann sich aussuchen, wann er Kämpfe nimmt, der kann meine Einheiten verfolgen und wenn es für ihn kein vorteilhafter Kampf mehr ist, sich zurückziehen und ich kann ihn nicht verfolgen und lauter solche Sachen. So dass ich das Gefühl habe, dass die Teutonen als Kavallerie-Zivilisation gerade in 2v2s oder in 4v4s, wo dann halt die Flanken zusammenspielen, Schwierigkeiten bekommen können aufgrund ihrer mangelnden Geschwindigkeit.
Oh, das würde ich tatsächlich ziemlich anders sehen. Also vor allem 4 gegen 4 sehe ich das Problem kaum, weil man da ja so ein bisschen hintereinander versetzt ist und es da viel leichter fällt, als zum Beispiel im 2 gegen 2 tatsächlich zusammenzukämpfen. Weil man im 4 gegen 4 kaum in diese einzelnen 1v1s reingedrängt werden kann. Mhm. Dementsprechend kämpfen sowieso meistens alle Armeen zusammen. Und dann macht die Geschwindigkeit von den Teutonen nicht mehr den riesigen Unterschied, weil die Bogenschützen von der Flanke letztlich eben doch noch langsamer sind und dementsprechend davon die Geschwindigkeit der Gesamtarmee abhängt. Das bedeutet hier, finde ich eigentlich die Teutonen in der Pocket noch ziemlich gut. Im 2 gegen 2 geht es dann so, sobald auch hier das Spiel an einem Punkt ist, an dem keine Seite sich noch irgendwie trauen kann, alleine zu kämpfen, weil irgendwo eben diese versammelte Armee vom Gegner rumsteht, die eine Basis mehr oder weniger aufräumen kann, wenn man da nicht aufpasst, dann haben Teutonen das Problem eigentlich auch nicht mehr, weil dann eben auch nur noch zusammengekämpft wird. Richtig problematisch finde ich es vor allem aber im 3 gegen 3, wo es häufig nötig sein kann, dass man mal die Seite wechselt. Erst unterstützt man die eine Flanke und muss dann aber schnell zur anderen rüber, wenn die gegnerische Pocket da auftaucht. Hier finde ich das Problem tatsächlich am größten. Und daneben eben das 1v1, wobei es da maßgeblich von der Gegnerzivilisation und natürlich auch dem Level, auf dem man spielt, abhängt. Denn wenn man hier gegen jemanden spielt, der sich sehr gut damit auskennt, wie man eben die Teutonen am besten unter Druck setzt und das auch schafft mit eigenen Einheiten, ob das jetzt Kev-Archer sind oder mit eigenen Knights, die dann eben irgendwo mal schnell auftauchen und dann auch wieder verschwinden, kann das super stressig sein für Teutonen und wie gesagt, vor allem gegen Kev-Archer auch ziemlich frustrierend. Deswegen finde ich es hier noch fast am schlimmsten, weil man im 1v1 die meisten Optionen hat, sage ich mal, einem einzelnen gegnerischen Spieler dann zu nerven und sich genau auf den einzustellen. Während im Teamspiel man immer gegen zwei kämpft, man hat auch immer die gleiche Armeekomposition und man hat da nicht ganz so viele Optionen zu reagieren ohnehin. Und wenn dann einmal das Spiel an einem Punkt ist, wo man eben innerhalb dieser feststehenden Komposition, sage ich mal, nur noch kämpft, dann verschwindet das Problem ein bisschen.
Ja, das Problem verschwindet auch so ein bisschen mit dem zunehmenden Zeitalter, weil man sich in der Imperialzeit einfach derart groß über die Map verteilt, dass da dann automatisch auch die Wege kürzer sind. Ne? Man kann dann Stelle, gerade in Teamspielen, Stelle dann nach vorne adden, aber auch in 1v1s. In 1v1s sind halt einfach Cav Archer der ultimative Tod der Teutonen. Wobei man dazu sagen muss, und das passt so gut zu unserer letzten Magazinausgabe, wo du den Umdeuter interviewt hattest und ja auch das Thema APM aufkam, Cav Archer sind halt der ultimative Konter gegen die Teutonen, weil Cav Archer mit Husbandry schneller sind als die Teutonen und aus der Distanz schießen können. Ergo, sie spielen einfach dieses Hit-and-Run-Prinzip. Sie schießen einmal, rennen weg und die Teutonen ächzen und krächzen hinterher und kommen doch nie dazu, einmal zuzuschlagen. Aber das funktioniert nur so lange, bis der Cav Archer-Spieler seine Cav Archer ordentlich und dauerhaft microt. Dann kann er den Teutonen zermürben. Ich hatte in meinem Spiel Teutonen gespielt und gegen Briten gespielt. Und der Brite, das war so ein 1500er Typ, der hatte gewusst, Cav Archer sind der Konter gegen Teutonen und hat als Brite Cav Archer gespielt. Kann man ja drüber, kann man mal drüber nachdenken, ob das so klug war oder nicht. Aber die Theorie dahinter war ihm klar, ne? Cav Archer kontern Teutonen. Das war, war ziemlich sicher sein Gedanke. Und ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, dass der Brite Cav Archer spielt. A, weil er Brite ist und Cav Archer spielt und kein Bloodlines hat. Und B, weil ich wusste, wir sind hier auf 1500er Elo. Der kann seine Cav Archer auf Dauer nicht so micron. Umdeuter hat mir beigebracht, APM spielt eine große Rolle. Und ich habe mich mega gefreut als Teutone, gedacht, klar, in der Theorie kontert er mich, aber in der Praxis ist er nicht in der Lage, das umzusetzen. Und so war es auch. Ich konnte ihn mit Rittern und mit Helps einfach niederringen.
Ja, dieser Mobilitätsaspekt, der zieht halt auch nur so lange, bis noch kein Spieler so richtig in der Defensive ist und vor allem nicht der mobile Spieler. Weil wenn man dann irgendwann mal beim Gegner angekommen ist, und das ist das, was ich versuche mit den Teutonen immer ziemlich schnell zu erzwingen, dass ich mit einem Siege Workshop nach vorne gehe und dann Skorpione baue meistens, um meine Knights zu komplementieren. Und wenn man mal an diesem Punkt ist, dann bringt dem halt auch die Mobilität nichts mehr. Denn wenn er jetzt anfängt, mit seinen Cav Archern oder was auch immer er hat, von meinen Knights wegzurennen, stehe ich halt immer noch in seiner Wirtschaft. Dementsprechend versuche ich mich immer daheim dann gerade so abzusichern, dass der nicht auf dumme Gedanken kommt. Und dann mit einem Siege Workshop vorzugehen, dass ich halt direkt Druck machen kann und dass ich nicht mehr wirklich aussuchen kann, ob er das jetzt kämpfen möchte oder nicht. Und das versuche ich dann oftmals auch so ein bisschen auf Kosten der eigenen Wirtschaft. Aber dank dem Farmbonus ist man dann häufig halt gerade gegen Zivilisationen, die Cav Archer spielen, weil die ja super viel Holz und Gold kosten, noch mindestens gleich auf, sodass ich damit meistens als Konter gegen die Cav Archer-Strategie ganz gut fahre.
Mhm. Ja, also diese Edition von Skorpionen und von Siege gegen Cav Archer, insbesondere von Skorpionen, ist natürlich sehr smart, aber ist ja auch etwas, das man dann eher in höheren Elo-Gefilden dann sieht. Ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Weisen, mit den Teutonen zu spielen. Von frühzeitig aggressiv mit dem Farmbonus die starke Wirtschaft schon in der Feudalzeit auszunutzen. Man kann auch eher Boomi spielen und sich verteidigen, weil die Teutonen das auch sehr gut können. Und dann eher hinten raus, ne, mit den maximalen Armor-Upgrades dann in der Imperialzeit raus oder so eine riesen vernichtende Armee holen. Man kann die Infanterie adden, die Helps adden, die ja auch nochmal viel stärker sind und in späteren Trash Wars eigentlich immer gewinnen sollten. Und also, da gibt's so viele verschiedene Varianten. Nur die Einheitenkomposition selbst ist halt relativ limitiert. Und das macht sie ein Stück weit berechenbar. Ich weiß auch immer, was mein Gegner auf meinem Elo natürlich mit den Teutonen so ungefähr vorhat. Und man würde ja sagen, der schlimmste Feind der Ritter sind Mönche. Weil Mönche Ritter kontern, weil sie aus der Entfernung die Ritter kommentieren können. Und dann sind teutonische Ritter ja auch noch langsam, weil sie kein Husbandry haben. Aber zu ihrem Schutze, und das ist auch wichtig, weil sonst die Teutonen wirklich ganz einfach gegen Fernkampfeinheiten und Mönche sterben würden, ist ihr Teambonus, der dafür sorgt, dass sie erhöhte Conversion Resistance haben, also eine Resistenz, konvertiert zu werden. Und Die Ingame-Mod mit den Extended Tooltips hat mir verraten, dass das in absoluten Zahlen bedeutet, dass die Minimum Conversion Time um 1 Sekunde länger ist und die Maximum Conversion Time um 2 Sekunden verlängert wurde. Also ist im Schnitt 1 bis 2 Sekunden länger dauert, bis eine teutonische Einheit konvertiert wurde. Das gilt ja natürlich nicht nur für die Ritter, sondern grundsätzlich für alle Einheiten.
Genau. Wir haben jetzt im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, wie viel das in bestimmten Szenarien bringt. Und ich musste direkt daran denken, dass in dem Arena-Podcast, den ich mit dem Mjölnir gemacht habe, er mir damals sagte, dass das direkt auch so ein bisschen das fehlende Lightcap ersetzt, dass man also mit den Teutonen durchaus dann in der Ritterzeit auch mit den Rittern eben um Reliquien kämpfen kann, anstatt dass wir mit anderen Zivilisationen mit Lightcap zu tun. In Anbetracht dieser, in Anführungszeichen, nur 1 bis 2 Sekunden, die das bringen soll, hat mich das ein bisschen stutzig gemacht, weil ja so ein Ritter doch noch mehr Schläge dann letztlich auf einen Mönch braucht, als Lightcap das mit ihrem Bonusschaden tun. Man könnte jetzt argumentieren, und das war ja im Vorfeld dein Punkt, Christian, dass man halt immer noch Scouts bauen kann. Die brauchen zwar auch 3 Schläge, aber die haben dann natürlich den Teambonus mit der Conversion Resistance nochmal on top, auf der die sie sowieso schon haben. Aber dann hast du halt mit Teutonen Scouts da rumstehen, die du nicht mehr weiter upgraden kannst, was sich jetzt auch nicht so toll anfühlt.
Ja, das ist richtig. Wobei, ich muss auch zugeben, als jemand, der jetzt nicht wahnsinnig viele Arena-Spiele gesehen hat, aber zumindest in Masters of Arena 7 meine ich mich zu erinnern, dass da ein Teutonenspiel war, wo der Teutone überhaupt nicht die Relics contestet hat. Vielleicht ist das ja auch ein Ding, dass man sagt, okay, wenn ich Teutone spiele, boom ich lieber und conteste die Relics nur so ein bisschen mit ein paar Scouts, aber ohne riesiges Investment. Oder halt auch vor allen Dingen mit Spears einfach statt mit Scouts. Weil die Spears sind sicherlich eine lohnende Investition.
Ja, die werden halt sicher konvertiert. Also da helfen auch die 1 bis 2 Sekunden nicht, bis so ein Speer mal einen Mönch tot hat. Das ist ja, ja das große Problem an denen. Die bekommst du ja ständig konvertiert. Ansonsten müsstest du ja nur Speere spielen.
Ja gut, aber andererseits ist es nicht vielleicht auch ein bisschen egal, weil die gegnerischen Speere tun dir auch nicht weh, wenn der die dann hat. Ne? Und du willst ja einfach nur dafür sorgen, dass der die Reliquien möglichst spät einsammelt und vielleicht ein paar Mönche draufgehen. Ja. Ich weiß es. Wir sind jetzt auf einmal in einem Arena-Podcast gelandet. Ich fühle mich hier denkbar unwohl. Ich wollte nur mal einen Senf dazugeben. Das habe ich jetzt getan.
Jetzt hast du das ja, als wir in den Bonus eingeführt haben, so kurz beschrieben, dass es 1 Sekunde mindestens länger dauert und 2 Sekunden maximal. Aber dieser Bonus macht noch ein bisschen mehr und ich möchte das ein bisschen ausführen, bevor das nachher so klingt, als wären es maximal 2 Sekunden, die das hier ausmacht. Und zwar ist es auch noch so, dass dieser Bonus die Chance, dass eine Einheit konvertiert wird, in jedem Versuch um 50% senkt. Und um genau zu verstehen, was dieser Bonus jetzt letztlich an Auswirkungen hat, muss man sich klar machen, wie dieses Mönchsystem in Age of Empires 2 funktioniert. Und zwar ist es so, dass die Mönche ja auf die Einheit, die sie konvertieren sollen, zugehen und dann die den ganz tief in die Augen schauen und ein paar Mal Vololo sagen. Und mit jedem Vololo hat man eine bestimmte, immer weiter steigende Chance, dass eine gegnerische Einheit konvertiert wird, bis diese Chance dann irgendwann 100% beträgt. Und was dieser Bonus jetzt letztlich tut, ist am Anfang die Zeit bis zur ersten überhaupt stattfindenden Chance um 1 Sekunde nach hinten zu verschieben, ab dann jede Chance um 50% zu senken. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem dieser früheren Zyklen konvertiert, ist schon mal super gering. Und dann ist diese Wahrscheinlichkeit, die irgendwann mal 100% hat, um 2 Sekunden nach hinten verschoben. Das heißt, es ist hierbei nicht so, dass man ja so den üblichen Rahmen hat, nur eben 2 Sekunden später, sondern alles, was in dem normalen Rahmen, in dem normalen Ablauf geschieht, wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ans Ende davon verschoben.
Genau, das heißt, im Schnitt sollten die Conversion Times einfach deutlich länger sein als bei anderen Zivilisationen und man kann viel seltener zufällig Glück haben, dass es schnell geht. Umso krasser, wenn man einen teutonischen Scout convertet und es gelingt früh, dann gehört man zu den wahrscheinlich 100 einzigen Leuten, denen das jemals gelungen ist. Jawohl. Also das ist ein wichtiger Schutzmechanismus für die Teutonen, weil sie sonst aufgrund mangelnder Geschwindigkeit und einem Fokus auf langsame Kavallerie und sowieso generisch langsamen Infanterie und einer besonders langsamen Unique Unit anfällig wären für diese Conversions von Mönchen.
Genau, und gerade wo wir es davon haben, die Unique Unit, jetzt können wir mal drüber reden, die Deutschritter, die teutonischen Ritter, Teutonic Knights zu Englisch, erstmal sauteuer, 85 Nahrung, 30 Gold. Und dafür bieten sie aber einiges, vor allem an Rüstung, denn die haben sage und schreibe 7 Nahkampfrüstung, was sie, ich glaube, wirklich zu einer der im Nahkampf und zu Fuß laufenden oder auch zu Pferde, oder sagen wir mal zu einer der menschlichen und nicht irgendwie Belagerungseinheit seienden Einheiten, eine der stärksten Macht, was eben die Nahkampfkonfrontation angeht. Die nehmen im Grunde keinen Schaden gegen die meisten Nahkämpfer, teilen dafür mit 14 eigenen Schaden ziemlich ordentlich aus. Und das ist tatsächlich auch nur die Standardvariante. Wenn wir dann auf Elite schauen, haben wir auf einmal 17 Schaden, 100 HP wie ein Ritter im Castle Age, was halt auch super viel ist, und 10 Nahkampfrüstung. Also die sind im Nahkampf selbst kaum noch klein zu kriegen einfach. Das Ganze wird halt dadurch ausgeglichen, dass die super langsam sind und dementsprechend gegenüber normalen Bogenschützen das gleiche erfahren, was die teutonischen Ritter gegen Kev Archer erfahren. Die laufen einfach vor denen weg und werden die ganze Zeit beschossen, bis sie dann irgendwann eben doch mal umfallen.
Genau. Beziehungsweise normale Bogenschützen müssen fast schon gar nicht so richtig vor denen weglaufen, denn es ist ja eine Unique Unit, die aus einem Castle produziert wird. Von denen hat man selten so viele, wie man Arps in der Imperialzeit oder meinetwegen in der Crossbows in der Ritterzeit hat. Und wenn dann 30, 40 von diesen Crossbows auf so Teutonic Knights schießen, bis die da ankommen, ich glaube nicht, dass die Crossbows sich ewig weit zurückmicron müssen, die erledigen die ja in der Zwischenzeit. Aber jetzt versetz dich mal in den 13-, 14-jährigen Christian, der hier 8 gegen 8 oder wie auch immer man das sagen möchte, Free for All spielt, Teuton Knights bekommt und es gibt die interne Hausregel, 40 Minuten Free Boom, bis dahin darf nicht angegriffen werden. Und was mache ich? Ich pflaster die ganze Map, zumindest meinen Teil der Map, voll mit Castles, damit ich Teutonic Knights spammen kann ohne Ende. Dann haben die Leute aber ein Problem. Dann können sie ihre Archer micron, wie sie wollen. Das wird nicht funktionieren.
Als ob damals jemand gemicrot hätte.
Niemand. Das ist ja das Schöne gewesen. Micro, ich glaube, das Wort kannten wir nicht mal. Vielleicht noch aus Warcraft oder so.
Ja. Ja, es gibt aber nach wie vor auch bestimmte Szenarien, wo die Teutonic Knights tatsächlich gar nicht mal so übel sind, weil für sie auch hier es gilt das Gleiche, was ich gerade schon beschrieben habe für die Ritter mit ihrer mangelnden Geschwindigkeit. Wenn man mal in einer Situation ist, wo man Kämpfe erzwingen kann und ein Gegner eben nicht mehr die Wahl hat, wegzurennen, ist das auf einmal eine super starke Einheit, vor allem eben gegen Zivilisationen, die jetzt selbst nicht unbedingt auf Fernkämpfer setzen, sondern ja, selbst Nahkampfzivilisationen sind. Ich blicke auch hier gerade wieder auf meine sehr geschätzten Malier, die aber hier doch tatsächlich ein gewisses Problem haben, sofern sie nicht auf Handcannons gehen, eine weitere Schwäche der Teutonic Knights. Aber trotzdem, gegen Zivilisationen, die jetzt zunächst mal auf Nahkämpfer selbst ausgerichtet sind, ob das jetzt Kavallerie oder Infanterie ist, solange man als Teutone derjenige ist, der entscheidet, wann gekämpft wird, sind die Teutonic Knights da wunderbar. Vor allem auch, um irgendwie mal haufenweise gegnerische Pikes, die vielleicht schon auf dem Feld sind, mal aufzuräumen.
Ja, wobei deine geliebten Malier haben immer noch Gebettos, ne? Die sind ja auch hervorragend.
Das stimmt gegen allerdings, die Teutonic Knights. Die spiele ich viel zu selten. Ich baue immer meine ganzen Archer-Ranges und gehe auf Handcans, aber Gebettos müsste man auch öfter mal benutzen.
Bin schon mal an Gebettos gestorben, ich weiß genau, wie powerful die sind.
Ich auch. Das ist schrecklich.
Ja, und ein Anwendungspunkt, den ich extrem praktisch finde, und das ist wahrscheinlich auch der einzige Anwendungspunkt, wie ich jemals Teutonic Knights außerhalb meiner schönen, holistischen Jugend hatte, das ist, wenn ich Forward Castles habe und selbst wenn ich nur 2 oder 3 Teutonic Knights aus diesem Forward Castle baue, und sie gegen die gegnerischen Gebäude bringe oder dafür sorge, dass der Gegner da nicht so gut rankommt oder vielleicht sogar, wenn ich einen Weg in die Base des Gegners finde, zum Raiden habe, das ist saustark, weil die gut Villager töten können.
Ja, auf jeden Fall. Und auch die gehen da halt so schnell nicht mehr weg, solange sie nicht beschossen werden. Denn wenn man da mal irgendwie kurz denkt, ich schick mal Lightcaffe oder sowas, um das aufzuräumen, da muss man schon viel schicken gegen so teutonische Ritter. Oh, übrigens, ja. Teutonische Ritter, muss ich gerade dran denken an Survivalist, der ja auch immer wieder Wege sucht, die dazu zu bringen, dass sie irgendwie funktionieren. Der packt die ja regelmäßig in einen Siege Tower oder so, weil dieser Siege Tower ja schneller fährt, wenn Einheiten darin sind. Und der fährt dann letztlich auch schneller, als die teutonischen Ritter laufen würden. Und dann cruist der damit immer in die gegnerische Wirtschaft, lässt die teutonischen Ritter raus und raidet dann.
Boah, Siege Tower ist auch so eine Einheit, an die ich nie denke.
Ja, und damit kommen wir zu der ersten Unique Tech. Wenn du mit den Teutonen Ironclad erforschst, hast du im Castle Age auch noch 4 weitere Nahkampfrüstungen. Nicht nur auf deinen Siege Towern, sondern auf allen Belagerungswaffen.
Ja, und jetzt verrate mir mal, inwiefern das nützlich ist.
Das ist eben dann nützlich, wenn du vor allem Rammen, ich glaube, das ist wahrscheinlich so der Hauptanwendungsfall, hast, mit denen unter eine gegnerische Burg fährst und ein Gegner jetzt alles auspackt und versucht, die da wegzubekommen. Da hält so eine teutonische Ramme eben einiges mehr aus als bei anderen Zivilisationen, weil die einfach kaum Schaden nimmt. Also diese Angriffswerte von irgendwelchen Nahkampfeinheiten, insbesondere Villager, werden da ja oft benutzt, um zu versuchen, die Rammen noch klein zu kriegen. Einfach, weil sie gerade in der Nähe sind. Die machen dann halt ja noch den einen Schaden und das war's. Und viele andere Einheiten machen auch nicht mehr viel mehr, wenn überhaupt. Dementsprechend ist das der Hauptanwendungsbereich dafür. Ich meine, es gibt ja keine Fernkampfrüstung, insofern da kein Unterschied. Allerdings muss man sich halt auch klar sein, dass dafür andere Sachen fehlen, denn die Teutonen haben im Gegenzug dafür halt kein Siege Ram. Das heißt, die haben ein bisschen weniger Bonus-Damage, weniger HP insgesamt, aber dafür eben in Summe 3 weitere Nahkampfrüstungen, was sie eben ja für bestimmte Situationen sehr, sehr stark macht, aber dafür brauchen sie eben auch ein bisschen länger, bis sie dann das Gebäude kaputt bekommen. Deswegen bin ich tatsächlich auch kein so Riesenfan von dieser Technologie. Man muss halt als Vorteil sagen wiederum, die ist jetzt nicht sonderlich teuer mit 400 Holz und 350 Gold und wirkt ja auch nicht nur auf die Rammen. Und auch andere Einheiten haben ja durchaus was davon, mehr Nahkampfrüstung zu haben. Also die Teutonen haben ja generell ganz wunderbare Belagerungswaffen und auch irgendwelche Onager oder Bombard-Cannons, da kann diese weitere Nahkampfrüstung ja durchaus den Unterschied machen, ob die jetzt den Versuch, diese Belagerungswaffen mit ein paar einzelnen Knights oder sowas aus einer Armee rauszunehmen, überleben oder eben nicht.
Ja, genau. Ich sehe das auch eher als eine Technologie, die vor allen Dingen im Late-Game relevant ist. Und so ein Siege-Onager-Push mit Teutonen ist gar nicht so ungewöhnlich, insbesondere in Teamgames. Und das wird dann meistens versucht, mit Husaren irgendwie rauszusnipen. Und der Teutone hat ja dafür seine Helps, um seinen Siege zu schützen. Jetzt ist es aber dennoch so, dass wenn man ein ganz gutes Engagement gegen so Siege-Einheiten bekommt, da können die Helps zwar dastehen und die töten natürlich auch die Husare, aber der Siege wird doch noch mit genügend Husaren rechtzeitig gesniped. Und genau das können die Teutone ein bisschen besser. Dieser Bonus gibt im Grunde den Helps einen zusätzlichen Schlag, den sie noch machen können, bevor das Siege down geht. Und das kann entscheidend sein. Siege Onager sind halt extrem teure Einheiten durch die Upgrades, die man in sie stecken musste. Und da will man eigentlich jeden von denen am Leben lassen. Ich glaube aber also deshalb auch, dass diese Technologie nur erforscht wird, wenn man weiß, man hat jetzt in einem Teamspiel zum Beispiel eine Rolle, dass man sich vor allen Dingen um den Siege kümmert und den nicht verlieren möchte.
Ja, es kommt auch drauf an, gegen was man einfach spielt. Also Siege Onager, wie du gesagt hast, ist ja super teuer. Dann nochmal eine andere Technologie da oben drauf. Das ist was man genau dann macht, wenn man weiß, okay, Belagerungswaffen werden in diesem Spiel wichtig für mich. Also das kann ja auch spannend sein, wenn man einfach gegen haufenweise von Trash immer kämpft oder auch gegen irgendwelche Archer-Gruppen. Da sind Onager immer sehr furchteinflößend. Und dann zu vermeiden, dass der Onager einfach von ein paar Husaren, die da angerannt kommen, so schnell rausgenommen wird, ganz wunderbar. Und Teutonen haben ja alles an Belagerungswaffen, außer eben Siege-Ram. Und sie haben Siege-Engineers, das heißt auch mehr Reichweite auf den Onagern, Skorpionen und Bombard-Cannons. Dementsprechend ist die Versuchung immer groß, mit denen genau in diese Einheiten reinzugehen. Und die braucht man oftmals, gerade um eben auch diese langsamen Pushes der Teutonen zu unterstützen. Man hat ja nicht sonderlich viel Auswahl an Fernkämpfern sonst. Wie gesagt, kein Arp, kein Bracer. Die Skirmisher sind auch eher so mittelmäßig. Und all das kann man halt ersetzen durch mächtige Belagerungswaffen. Denn auch die können ja die Funktionen von Skirmishern, eben Archer zu kontern, ganz wunderbar erfüllen. Dementsprechend ist das auch wieder ein Upgrade, was so in die Identität der Teutonen als relativ langsame, aber wirtschaftlich starke Zivilisation reinspielt.
Jawohl. Es ist dennoch eine Unique-Tech, die man relativ selten erforscht. Und ein klein wenig gilt das auch für die Imperial-Unique-Tech, auch wenn die, glaube ich, deutlich häufiger erforscht wird. Und die hat wieder einen defensiven und einen offensiven Anwendungsfall. Crenellation Castles, also Burgen mit dieser Imperial-Unique-Tech, sind berühmt-berüchtigt davor, den Trade super gut absichern zu können, die eigene Wirtschaft super gut absichern zu können, weil Burgen durch die Unique-Tech einfach 3 mehr Range erhalten. Heißt, dass die einfach mehr von dem eigenen Areal abdecken können und somit mehr Villager sicher sind, davor geraidet zu werden. Das ist bei einer strategischen und ja auch limitierten Platzierung von Burgen, meist auf Hügeln oder ähnlichen Orten, ganz schön entscheidend, weil man nicht sich leisten kann, die ganze Wirtschaft voller Burgen zu setzen und so einfach eine Burg deutlich mehr Effizienz haben kann. Und seien wir mal ehrlich, noch besonders toller ist das Ganze mit einer offensiven Burg, weil die dann auch ganz andere Dinge in Reichweite setzen kann und vielleicht nicht nur ein TC, sondern gar ein zweites TC geranged werden kann, wenn man sich einen guten Ort dafür aussucht. Plus, weiß nicht, wie es dir so geht, ich denke selten an Crenellation Castles und vor allen Dingen, wenn da so ein Teutone dann seine Forward Castle bei mir droppt, dann passiert das meistens noch in der Ritterzeit und ich denke mir, alles gut, super klar, ich platziere hier so meine Burg und kann von da dann in der Imperialzeit trappen und dann kommt der auch in die Imperialzeit und auf einmal hat seine Burg so viel mehr Range. Auf einmal kann der meinen Trap snipen unter der Burg, wo ich mich noch sicher gefühlt habe. Es ist so eine Unique-Tech, die als Gegner sehr schwer einzukalkulieren ist, was diese zusätzlichen 3 Ranges eigentlich später bedeuten könnten, wenn der Gegner sich diese Unique-Tech leisten kann.
Ja, es gibt ganz viele Effekte so im Kampf Burg gegen Burg, die diese Unique-Tech hat. Also, du hast ja schon gesagt, ganz oft im Castle Age baut man sich Burgen so ein bisschen gegenüber und erwartet dann nachher, ja, da trappen wir uns dann gegenseitig und dann gucken wir mal, was passiert, reparieren ein bisschen gegen und dann willst du gegen reparieren und merkst auf einmal, dass du das gar nicht mehr kannst, weil die Burgen nah genug aneinander sind doch noch, dass der Teutone mit Crenellations auf einmal hinter deine Burg schießen kann. Oder du denkst, ach, der hat da 2, 3 Traps, die stehen schön dicht aufeinander. Die nehme ich doch mal mit einer Bombard-Cannon raus und merkst, oh, das teutonische Castle hat auf einmal mehr Reichweite als meine eigene Bombard-Cannon. Auch das einfach wieder eine Unique-Tech, die Teutonen zu einer sehr defensiven Zivilisation macht, die das hier wieder heraushebt und deren Burgen zu was sehr Besonderem, sage ich mal, macht, weil sie diesen großen Bereich haben, den sie abdecken. Und noch passender wird es dadurch, dass diese Unique-Tech auch dazu führt, dass auf einmal Infanterie aus einer Burg heraus schießen kann. Normalerweise tun das ja nur Villager oder Einheiten, die ohnehin Fernkämpfer sind. Aber nach dem Erforschen von Crenellations kann auf einmal auch Infanterie, und die Teutonen gelten ja als Infanterie-Zivilisation, Pfeile verschießen.
Und wie praktisch, dass du eine wunderbare Infanterieeinheit aus dieser Burg produzieren kannst. Also einfach den Sammelpunkt auf die eigene Burg setzen und ein paar Teutonic Knights bauen.
Ja, daneben haben die Teutonen halt auch noch Zugriff auf Keeps, auf Bombard Tower, also alles, was sie brauchen, um entweder sich zu verteidigen oder, wie wir jetzt kürzlich in so einem Turm-Podcast herausgestellt haben, um so ganz langsame Pushes eben unterstützt von Türmen fortzuführen. Das fügt sich hier alles sehr gut zusammen bei denen.
Ja. Also Crenellations ist ein relativ wichtiges Upgrade für die Teutonen, wenn sie Burgen strategisch nutzen wollen und macht es schwer, die Teutonen zu pushen. Das ist ein bisschen wie bei den Briten. Du hast ja schon gesagt, ne? Die Teutonen sind so eine Art Briten als Kavallerie-Zivilisation, ja. So wenig mobil. Und daher passt das vom Zivilisationsdesign her so wunderbar zusammen, dass sie so viele defensive Boni haben, die ihre Mobilität oder ihre mangelnde Mobilität so ein bisschen ausgleichen wollen und ihnen diese starke Identität als Kavallerie- und Infanterie-Zivilisation geben. Sie sind eine, wie ich finde, sehr unbequem zu bespielende Zivilisation. Dieses Gefühl, dieses latente Gefühl zu wissen, Help gegen Help verliere ich, Knight gegen Knight verliere ich, meine Mönche sind weniger effektiv. Der hat eine super starke Wirtschaft und wird wahrscheinlich den besseren Boom haben als ich. Es ist so ganz, ganz unbequem. Und dann zu wissen, das Beste, was ich dagegen machen kann, ist eigentlich Fernkampfeinheiten oder im Optimalfall, wenn ich eine gute Sith habe, Cav Archer. Das beruhigt mich persönlich auch nicht unbedingt, weil ich halt weiß, dass es für mich ein so viel anstrengenderes Spiel ist als für den Teutonen.
Ja, ich glaube, das Wichtigste im Kampf gegen Teutonen ist eine solide Eröffnung. Weil der Teutonen-Wirtschaftsbonus halt erst in der Feudalzeit beginnt, wenn man anfängt, Felder zu bauen und viele andere Zivilisationen bis zu dem Punkt eben schon einen haben. Vielleicht mit ein bisschen mehr Ressourcen in die Feudalzeit starten, ein bisschen früher in die Feudalzeit kommen können und dann den Teutonen schon früh unter Druck setzen. Und ich glaube, das ist halt super wichtig. Und weiterhin, man sollte sich nicht drauf einlassen, gegen die Teutonen in Nahkampf zu gehen. Das habe ich, wie gesagt, kürzlich auch schmerzlich lernen müssen. Ich glaube, mit so gut wie jeder Zivilisation, wenn man sich nicht seiner Sache sehr sicher ist, aufgrund irgendwelcher anderen Boni da einen Vorteil zu haben, würde ich gegen die Teutonen fast immer mit Archern eröffnen wollen.
Genau. Und wenn man jetzt gerne Teutonen spielt und sich überlegt, wo haben sie denn die größten Stärken und wo sind ihre Schwächen vielleicht nicht ganz so wichtig, dann findet man sich relativ bald auf geschlossenen Karten wieder, in denen sie recht unbehelligt boomen können, in denen ihr Mangel an Husbandry und ihre Langsamkeit und ihr defensiver Spielstil halt natürlich auch von Vorteil sind, wo man ihnen nicht frühzeitig, wie du es gerade gesagt hast, schon Schaden zufügen kann, um sie ein bisschen durcheinander zu bringen. Das heißt, Teutonen sind, glaube ich, oder haben ihre allergrößte Stärke auf so halbgeschlossenen und geschlossenen Karten, auch dank ihres hervorragenden Sieges.
Ja, als Teutonen selbst auf offenen Karten, ich glaube, ich würde immer versuchen, irgendwie eine Scout-Eröffnung hinzukriegen und sich dann abzusichern. Wir haben es ja vorhin gesagt, man kann ziemlich früh mit den Wallen, dann nachher einfach auf Knights und dahinter einfach Wirtschaft spielen. Das Spiel wird gegen die meisten Zivilisationen für Teutonen nur besser, je länger es wird. Denn irgendwann werden auch Cav Archer dann nicht mehr so schlimm, wenn man auf einmal Onager bauen kann.
Oh Gott.
Dementsprechend tut das überhaupt nicht weh eigentlich, das Spiel in die Länge zu ziehen. Angst hätte ich dann eigentlich nur vor Mongolen, denn denen sind halt auch Onager ein bisschen egal, wenn die mal auf ihre Mengedei-Masse kommen. Trotzdem, wie gesagt, das wäre eigentlich mein Spielplan. Frühe Walls, Scouts, Eco und noch ein bisschen mehr Eco.
Ja, und das passt, glaube ich, auch zu dem Spielstil von vielen AnfängerInnen und ist etwas, das schwer nur gepunished werden kann oder beziehungsweise nur von Strategien gepunished werden kann, die halt besonders oder komplizierterer und schwieriger, anspruchsvollerer sind, weshalb die Teutonen auch eine Zivilisation sind, die dann eben gerne von Leuten gewählt wird, die so ein bisschen einen sanften Einstieg ins kompetitive Spiel haben möchten. Das sind jetzt schon Boni, du hattest das anfangs gesagt, die auch genutzt werden wollen, ne, gerade mit dem Eco-Bonus, aber das sind auch Boni, die relativ einfach genutzt werden können, wenn man weiß, was man zu tun hat.
Genau. Dementsprechend Empfehlung vor allem für Anfänger und für so, glaube, kommt immer drauf an, was man als Anfänger bezeichnet. Du hast ja vorhin gesagt, Teutonen auch auf 1400 oder wo du dich gerade befindest, funktioniert noch ganz wunderbar, weil die meisten Leute irgendwann ihre Cav Archer vergessen und die verschwinden dann auch sehr schnell gegen teutonische Knights.
Ja, und der Grund, warum man bei den Pros die Teutonen eben nicht sieht, ist wahrscheinlich, dass dort einfach Zivilisationen bevorzugt werden, die eine stärkere frühe Eröffnung haben. Außerdem ist ja die Archer-Meta nach wie vor relativ stark. Plus dieser Mangel an Husbandry, der wird halt von Pros sehr viel stärker bestraft, als wir es tun können, weil die halt die APM dafür haben, um das zu punishen. Auf offenen Karten sieht man deswegen die Teutonen eher seltener.
Ja, und mit diesen Empfehlungen und Schlusswort, denke ich, wäre zu den Teutonen von unserer Seite alles gesagt. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, ist vorhin schon gesagt, kommt auf den Discord-Server damit, dann nehmen wir die immer sehr gern entgegen. Damit hoffe ich, dass wir uns dort sehen und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, tschüss.